Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir. Ich bin zum ersten Mal bei euch in der Gemeinde, darf euch ein bisschen kennenlernen. Ich bringe liebe Grüße mit aus der Gemeinde in Böbingen und freue mich heute gemeinsam mit meiner Familie, nicht vollständig, aber wir sind da. Zwei Kinder haben wir heute nicht mitgebracht, die zwei Jungs sind dabei. Und wir freuen uns, diesen Gottesdienst mit euch gemeinsam hier zu verbringen. Und ja, was ist wichtig heute? In meinem Leben war das immer wieder so, dass ich festgestellt habe, das Evangelium hat am hellsten geleuchtet da, wo meine Sünde mir am größten vorgemalt wurde. Und wir haben heute einen Text, den ich gemeinsam mit euch lesen möchte. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich weiß nicht, ob das üblich bei euch ist, dann dürft ihr eure Bibel gern aufschlagen. Ich möchte den Text einmal lesen aus Jakobus Kapitel 4 und dann würde ich gerne noch einmal kurz beten. Jakobus Kapitel 4, ich lese die ersten drei Verse. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr für dein herrliches Evangelium, das Menschenleben verändern kann, das Tote auferwecken kann, das Menschen von der Finsternis ins Licht führt, vom Tod ins Leben, von der eigenen Verdorbenheit in dein Licht und in dein Leben, Herr. Und ich möchte dich bitten, sprich du jetzt durch dein Wort, gebrauche mich, um dein Wort zu verkündigen und verändere du unsere Herzen dadurch. Amen. So, ich dachte, heute in der Predigt werde ich ein paar Dinge, ein paar Beispiele und Illustrationen aus meinem Leben bringen, damit ihr mich auch kennenlernt. Und ich erinnere mich an ein Weihnachten, da habe ich mir unbedingt etwas gewünscht, eine Spielkonsole. Und jeder wusste das. Jeder wusste das. Der Junge wünscht sich nichts anderes außer diese eine Spielkonsole. So, und ich habe alle Regeln befolgt. Ich habe den Weihnachtsmann geschrieben. Ich habe es meinen Eltern gesagt, ich habe ausgeschnitten an den Kühlschrank gehängt, ich habe alles gemacht. Und was habe ich zu Weihnachten gekriegt? Eine Eishockey-Ausrüstung. Ich habe noch nie von Eishockey was gehört oder was gesagt, aber ich habe diese Eishockey-Ausrüstung von meinen Eltern bekommen. Und das war eine richtige Enttäuschung. Eine richtige Enttäuschung für mein Leben. Meine Eltern und ich haben das mittlerweile überwunden, dieses Kapitel. Schon sehr lang her, 20 Jahre schätze ich. Aber es fällt mir in dieser Bibelstelle immer wieder neu ein. Und was Jakobus jetzt macht ab Kapitel 4, ich gehe nur ganz kurz auf diesen Kontext ein. Er kommt von diesem ganzen Thema und zeigt, wie sehr wir gefallen sind durch unsere Zunge und durch unsere Weisheit, die wir nicht haben. Und der ganze Jakobusbrief, er hat eine Art, wie er schreibt. Also der Jakobus, der geht her und der zeigt uns durch unser Leben, was hier noch nicht passt, wo wir noch nicht christusgemäß leben und wie wir in unserem Leben in diesem Bereich Veränderung brauchen. Und was er ab Kapitel 4 macht, ist eigentlich nur, er zeigt, dass wir eine sündige Begehrlichkeit im Herzen haben. Er zeigt, dass dieses geistliche Leben oft nicht zusammenpasst und wir dadurch Ehebruch vor Gott haben. Er zeigt uns, dass wir ein Leben in Demut und in Heiligung brauchen. Und er zeigt uns, dass wir das königliche Gesetz, das Gesetz Jesu Christi in uns brauchen. Und heute leitet er quasi ab Kapitel 4 in dieses ganze Themengebiet ein, der Christ und seine Heiligung. Und was wir heute machen wollen, wir wollen in zwei Punkten einerseits die Abwärtsspirale des Menschen verstehen. Also wir wollen das menschliche Herz ein Stück weiter studieren und dann wollen wir uns fragen, ja, wie kommen wir denn aus dieser Spirale auch wieder raus, in der wir uns ganz oft einfach aufhalten. Nun, Jakobus stellt diese Frage, woher kommen denn Kämpfe und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Und das ist eine Sache, die sehr stark im Menschen verwurzelt ist, die wir betrachten können. Nicht nur Krieg im wortwörtlichen Sinn, wenn wir Krieg erleben, auch im übertragenen. Wenn wir den griechischen Text einmal studieren würden, finden wir hier das Verb nicht wieder. Also das Verb kommen. Wenn wir es wörtlich übersetzen, hieß es also, woher Streitigkeiten, woher Krieg in euch? Es ist also ein Dauerzustand, ein Charaktermerkmal, den er beschreibt. Jakobus schreibt hier nicht an eine spezielle Gemeinde, sondern an die, die in der Zerstreuung sind. Und das bedeutet wiederum, dass er nicht eine spezielle Situation meint, wie etwa zum Beispiel Paulus in Philipper 4, wo er diese zwei Frauen ermahnt, sondern er meint den Menschen an sich. Es ist ein Dauerzustand, ein Charaktermerkmal. Woher kommt all der Streit in euch, all der Krieg? Woher kommen all diese Dinge? Und er schreibt es im Plural. Fällt uns auch auf. Er sagt also nicht, woher kommt euer Streit, woher kommt euer Krieg, den ihr führt, sondern er sagt, woher all die Konflikte, woher all die Probleme, woher all der Krieg, all der Streit, ein beständiges Problem im Menschen. Und so behandelt Jakobus dieses Prinzip, das wir uns heute genauer vornehmen. Wenn wir an Kriege denken, sei es unter Menschen oder unter Völkern, dann denken wir an eine feindselige Haltung. Manchmal fehlt nur noch der letzte Tropfen auf den heißen Stein, bis es eskaliert. Wenn wir an Streit denken, denken wir vielleicht an unsere Beziehungen, in denen wir sind oder die wir kennen. Durchwachsene Beziehungen, Zornausbrüche, Enttäuschungen, Leid, falsche Worte. Das gehört irgendwie zu Menschen dazu. Können wir uns eine Welt ohne Krieg vorstellen? Können wir uns Familien vorstellen ohne Konflikte, ohne Auseinandersetzungen? Und ich weiß, wie wir alle denken. Vielleicht denken wir gerade an diese eine Person. Ihr denkt vielleicht an diese eine Person und denkt euch, warum ist die heute nicht im Gottesdienst? Die muss das hören. Oder warum eure Kinder jetzt nicht mehr hier sind? Die sollten es hören. Und die eine Person sollte hier sein, um es zu lernen. Aber bevor wir das untersuchen, will ich sagen, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Menschen, die diese Predigt hören. Es gibt Menschen, die hören diese Predigt und sie haben Konflikte in ihrem Leben. Und sie wissen, was Konflikte bedeuten. Und es gibt Lügner. Weil letztendlich, warum sage ich das, wenn wir keine Konflikte in unserem Leben haben, in unserer Ehe, in unserem Leben, in unserer Erziehung, auf der Arbeit, dann belügen wir uns eigentlich selbst. Dann machen wir uns was vor. Wir werden gleich sehen, warum es so ist. Wir werden gleich das Herz untersuchen und feststellen, wie verloren wir ohne Gott sind, wie bedürftig wir sind, wie sehr wir Jesus und das Evangelium brauchen. Und Jakobus stellt eigentlich eine Frage, die heute genauso aktuell ist wie damals. Und er fragt, warum hast du denn Konflikte mit anderen Menschen in deinem Leben? Warum gibt es Streit in deiner Familie? Warum gibt es Meinungsverschiedenheiten auf der Arbeit? Warum bekriegen sich Ehepaare? Oder auch, warum haben wir in unseren Freundschaften, in unseren Ehen und Familien einfach unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Wünsche? Und er antwortet direkt auf die Frage, er lässt uns nicht einfach mit dieser Frage allein, sondern er antwortet drauf, sagt, kommen Sie nicht daher? Und er gibt ihnen direkt die Antwort, kommen Sie nicht aus eurem inneren Wesen? Kommen Sie nicht aus eurem Herzen heraus? Sprudelt es nicht da aus euch heraus? Und interessant aber ist, Jakobus verfolgt einen ganz anderen Ansatz, als wir es heute tun, nicht wahr? Wir merken manchmal gar nicht, als Hinweis, wie sehr sich Psychologie in unseren Köpfen und in unseren Herzen abspielt. Er verfolgt einen anderen Umstand. Er sagt, diese Dinge sind nicht außen ist das Problem, sondern all diese Probleme, die kommen aus uns heraus. Heute sagen wir vielleicht, ja, ich weiß, ich bin ausgerastet, aber nur weil du mich so weit gebracht hast. Wir sagen, ja, ich weiß, ich habe dich beleidigt, aber nur weil du das und das zuerst gesagt hast. Und wir sagen, ja, ich weiß, es fällt mir schwer, über Jesus zu reden in meinem Alltag, aber ich kenne es halt von zu Hause nicht. Es hat mir halt niemand beigebracht. Und wir sagen, ich weiß halt nicht, wie man betet, weil mir hat das niemand gezeigt. Und wir sagen, ich weiß, dass es eigentlich nicht richtig ist, aber dann kommt das und das und das und das. Und wir werfen es vor und wir suchen ständig nach Indizien in unserem Leben, die irgendwie dafür verantwortlich sein könnten, dass alles Mögliche schuld ist an diesen Konflikten, außer ich selbst. Die Eltern sind schuld, die Kollegen sind schuld, die Geschwister sind schuld, die Kinder sind schuld. Alle anderen Dinge sind schuld, außer wir selbst. Wir müssen uns immer wieder neu eingestehen und an diesen Punkt kommen. Das ist Weisheit von unten, das ist nicht die Weisheit von oben. Jakobus will uns die Weisheit Gottes eröffnen. Also woher kommen all die Streit, der Streit, all der Krieg? Sie kommen aus uns. Sie kommen aus uns heraus. Und jeder andere Umstand, den wir dafür verantwortlich machen, ist nichts anderes als Psychologie. Also damit wir es nochmal festhalten. Jakobus sagt, nicht von der bösen Welt, nicht von all den bösen Menschen um dich herum, die dir Böses tun wollen, deine Nachbarn vielleicht oder deine Kollegen auf der Arbeit, nicht von all den gottlosen Menschen, die mit dir zu tun haben. Was auch nicht vom Satan, der Böse schlechthin, der uns verführen will. Nein, das sagt er auch nicht vom Satan. Nein, aus meinem und aus deinem Herzen, da kommen die bösen Dinge heraus. Und da steckt so viel Welt noch drin. Was sagt Jakobus ganz genau? Kommen sie nicht aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Was er damit sagen will ist, das ist ganz arg wichtig, deine Wünsche, deine Interessen, die sich in deinem Herzen befinden, die führen einen Krieg in dir. Du willst etwas haben und das, was du haben willst, steht im Widerspruch mit anderen Dingen. Und du bekommst es nicht. Und dann beginnt der Krieg. Dieses Wort Lust, das sage ich nur als Hinweis, das Jakobus hier beschreibt, verstehen wir in der Bibel meistens als ein negatives Wort. Aber es gibt auch eine positive Ausdruck von diesem Wort. In der Regel meint die Bibel, dass wir Lust, eine gefallene Lust daran haben, Dinge zu brauchen. Und er gebraucht dieses Wort Begehren, um es zu beschreiben. Die Bibel kann das, er benutzt dieses Wort Begehren an ganz vielen Stellen. Aber es gibt auch einen positiven Ausdruck, zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 2, dass wir begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes sein sollen. Also dieses Wort kann man positiv wie auch negativ gebrauchen. Aber heute, vom Kontext von Jakobus, ist es ein negativ gebrauchtes Wort, dieses Begehren. Aber nicht Begehren an sich. Was meinen wir mit Begehren? Wir meinen unsere Wünsche, unsere Nöte, Dinge, die wir brauchen, Dinge, die wir wollen. Und wir können diese aufteilen in zwei verschiedene. Wir können sagen, es gibt die angemessenen Wünsche und es gibt unangemessene Wünsche, die nicht im Einklang mit dem Willen Gottes stehen. Das Problem ist nicht dein Wunsch, den du haben willst. Das ist nicht das Problem, sondern woher sie kommen und wie sie gestillt werden. Und das werden wir gleich untersuchen, nachdem Jakobus also das offenbart und sagt, hey, das Problem in all euren Konflikten, in dem Streit, in den Beziehungen, die ihr habt, die führen einen Krieg in euch. Die führen euch in diesen Krieg hinein. Und was Jakobus jetzt tut, erklärt uns diese Abwärtsspirale. Wie geht unser menschliches Herz mit diesen Dingen um? Also das Erste innerhalb der Spirale, ist, du begehrst und hast es nicht. Das ist Schritt 1. Du begehrst und hast es nicht. Das ist ein Problem. Du willst etwas haben, aber es bleibt dir verwehrt, du bekommst es nicht. Wie tragisch für all die Menschen, die sich was zu Weihnachten wünschen, was zum Geburtstag, wie ich als kleiner Junge, und haben es nicht bekommen. Vielleicht willst du Aufmerksamkeit in deinem Leben und du bekommst sie nicht. Vielleicht willst du in einer bestimmten Gruppe in der Gemeinde dazugehören, aber du kommst dort nicht hinein. Vielleicht willst du angesehen sein in deinem Freundeskreis, in der Gemeinde, aber es bleibt dir verwehrt. Vielleicht bist du alleinstehend und du wünschst dir einen Partner, aber Gott schenkt dir keinen Partner. Vielleicht wünschst du dir Kinder, du bleibst kinderlos, du wünschst dir Geld und du bleibst arm. Vielleicht wünschst du dir, dass es jemanden in deinem Leben gibt, der dir wirklich zuhören kann, der für dich da sein kann, der Gutes für dich will. Das sind doch gute Wünsche, nicht wahr? Aber es bleibt dir verwehrt, du bekommst es nicht. Du bleibst einsam. Du wünschst deine Arbeit, aber bleibst arbeitslos. Du wünschst dir Gesundheit, aber bleibst krank. Ein Wunsch, ein Begehren an sich ist nicht das Problem. Das ist gut. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Dinge wollen, uns nach Dingen sehnen und darauf hinarbeiten. Aber sobald wir beginnen, in diese Spirale hineinzuspringen, und das passiert in Schritt 1, wir wollen etwas, aber wir bekommen es nicht. Das ist das Problem. Und das geht schnell. Wie sieht das aus? Du willst etwas bekommen, aber der Weg bleibt dir versperrt. Um das zu verdeutlichen, mache ich ein Beispiel aus meinem Leben. Ist nicht mehr ganz aktuell, es hat sich verbessert, es ist kein Beispiel mehr, das jetzt gerade Stand ist, aber es verdeutlicht es sehr, sehr gut. Eine Sache, die sich nicht verändert hat, ist, dass ich unter chronischem Schlafmangel leide. Das heißt, ich schlafe meistens dauerhaft zu wenig. Also versuche ich effektiv und schneller zu schlafen, damit meine Nacht erholsam bleibt. Und das ist mein Begehren. In der Nacht will ich möglichst nicht gestört werden. Ich mag es, durchzuschlafen. Ich schlafe in 10 Sekunden ein, wach dann wieder ganz schnell auf, wenn ich es muss. Und das ist wunderbar. Und alle in meiner Familie wissen, dieses Begehren ist ein starkes Begehren des Vaters und das sollten alle beachten. Ich habe auch eine Tochter, die heute nicht dabei ist, die Sarah. Die ist noch ziemlich klein, 1,5 Jahre, und sie hatte auch ein Begehren, eine lange Zeit in ihrem Leben, eigentlich der größte Teil ihres Lebens bis jetzt, dass sie Hunger hatte. Ja, sie hatte Hunger und sie war noch nicht so weit, die ganze Nacht alleine durchzuhalten. Wir haben daran gearbeitet, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt gibt es nachts nur noch mein Begehren. Aber diese zwei Begehren sind in der Nacht aufeinander getroffen. Ich wollte schlafen, sie wollte essen. So, also was passiert? Ich habe ein Begehren, aber ich kann es nicht bekommen. Ich komme nicht weiter. Ich habe dieses Begehren, ich habe diesen Wunsch, und möglichst sollten alle mir dienen, damit dieser Wunsch erfüllt werden kann. Meine Tochter hatte auch einen Wunsch und einen großen Willen. Sie wollte essen, während ich schlafen wollte. Das ist also der Zustand, den Jakobus meint. Du begehrst etwas, du wünschst dir etwas, aber du kannst es nicht bekommen. Situationen wie diese kennen wir in unserem Leben, nicht wahr? Nach der Arbeit kommt der Mann nach Hause, er will ein bisschen Ruhe haben. Er will sich einfach mal aufs Sofa setzen und einen Kaffee trinken. Ja, aber die Kinder, keine Chance, die wollen spielen. Die freuen sich, dass der Papa da ist. Der Mann kommt nach Hause von der Arbeit und hatte den ganzen Tag Meetings und freut sich, dass er endlich nach Hause kommt und einfach Ruhe da ist. Ja, aber die Frau hatte 10 Stunden kein Gespräch mit niemandem und wartet seit 10 Stunden, bis dieser Mann nach Hause kommt, damit sie ihm alles erzählen kann. Und so treffen diese zwei an sich keine falschen Begehren, sie treffen aufeinander. Du willst schlafen, aber dein Wecker, der sagt, nee, du musst jetzt aufstehen. Das Problem ist nicht, was wir wollen, in erster Linie, sondern, dass wir nicht das bekommen, was wir wollen. Das ist das, was Jakobus meint. Daher zu dieser provokanten Aussage von vorhin, jeder von uns hat Konflikte. Jeder von uns hat Konflikte. Überall in unserem Leben sind Konflikte. Viele von denen nehmen wir gar nicht wahr. Natürlich ärgern wir uns über den Wecker, aber wir machen ihn halt aus und stehen auf. In Konflikte, die dadurch entstehen, weil verschiedene Wünsche aufeinandertreffen. Das ist nicht die Sünde. Mein Wunsch ist nicht die Sünde, wie ich darauf reagiere. Das ist das, was mein Herz offenbart. Jesus hatte ständig Konflikte. Überall, wo Jesus war, waren Konflikte. Er hat nicht gesündigt. Manchmal ging er den Konflikten aus dem Weg. Manchmal ließ er sich schlagen. Andere Male hat er die Leute verprügelt, die im Tempel waren. Aber er hat nie gesündigt in seinen Konflikten. Jesus, sein Leben war aber voll davon. Voll. Wir sündigen oft in Konflikten, nicht wahr? Aus uns kommen all diese Dinge dann heraus. Und zu sagen, wir hätten keine Konflikte in unserem Leben, in unserer Ehe, der Familie, in der Gemeinde, in der Arbeit, in unserem Herz, haben wir es entweder geschafft, besser zu leben, als Jesus gelebt hat, was ich nicht glaube, oder wir machen uns was vor in unserem Herz. Also das Erste war, was wir gelernt haben, wir wollen etwas, aber wir bekommen es nicht. Jetzt kommt die zweite Stufe der Spirale. Und wie ist es, wenn zwei Begehren aufeinandertreffen, dann greift vielleicht das Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied. Also handelst du einfach darauf los, dass dein Begehren halt wichtiger und stärker ist. Denn Jakobus schreibt, ihr mordet und ihr neidet und ihr könnt es doch nicht erlangen. Also du fängst an zu kämpfen, du fängst an zu neiden und zu morden, aber du bekommst es immer noch nicht. Was für eine Enttäuschung. Das ist eine Grundlage, die wir in der Bibel sehen. Zunächst wortwörtlich, Kain war neidisch auf seinen Bruder Abel, weil Gott sein Opfer angenommen hat. Also aus Neid und Zorn hat er ihn im tatsächlichen Sinn umgebracht, um sein Begehren zu erfüllen. Sarah wollte unbedingt ein Kind haben und gibt ihre Magd, ihrem Mann Abraham, dass sie durch sie ein Kind bekommen kann. Aber das Begehren hat sich nicht erfüllt. Es kommt viel eher zum Streit und Sarah schickt später ihre Magd mit dem Kind sogar weg. Rebekka und Isaac hatten beide Lieblingskinder. Beide hatten das Begehren in sich, den Segen zu empfangen. Und sie kämpften dafür umeinander. Aber worin hat dieses Begehren geendet? Einer riesigen Familienkatastrophe, Morddrohungen und zerrütteten Beziehungen. Worin besteht also der Fehler? Der Fehler besteht darin, dass wir meinen, wir hätten ein Recht auf dieses Begehren. Wir gehen wirklich davon aus und sagen, ja, aber ich habe ein Recht darauf, dass meine Wünsche erfüllt werden. Wären wir wirklich unser Glückes Schmied, könnten wir unser Begehren durch Mord und Neid vielleicht bekommen. Nicht nur im wortwörtlichen Sinn. Jakobus meint hier nicht wirklich, dass wir einander umbringen würden. Ich führe mein Beispiel von vorhin weiter. Meine Tochter hat Hunger und ich will schlafen. Dieses Beispiel begleitet uns heute durch diese Predigt. Also ich kann mein Begehren jetzt auf verschiedene Weise voranbringen und umsetzen. Ich schaue zu meiner Frau rüber. Die schläft seelenruhig, während ich aufgewacht bin. Aber was fällt dir ein? Ich bin ja nicht der einzige Erziehungsberechtigte im Haus. Ich tue einfach so, als hätte ich das nicht gehört. Ich drehe mich um und warte darauf, bis meine Frau selbst davon aufwacht und sich dann um dieses Kind kümmert. Wunderbar, oder? Ich kann meinem Begehren somit ganz ruhig weiter den Freifahrtschein geben. Oder ich gehe zu meiner Tochter ins Zimmer, ich schreie sie an, was ihr eigentlich einfällt. Ich gehe doch für sie arbeiten, damit ich all dieses Haus bezahlen kann. Und sie soll doch bitte jetzt ruhig schlafen. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, es wäre doch eine freundliche Geste, einfach hinzugehen und ihr mal ordentlich zu sagen, was ich davon halte. Was tue ich also? Ich gehe her und töte die Begehren meiner Nächsten um mich herum. Warum? Weil ich bin neidisch darauf. Warum soll das Begehren meiner Tochter erfüllt werden, während ich auf meins verzichten muss? Ist doch nicht in Ordnung. Und was passiert am Ende? Ich stehe in der Küche, mache diese Milch für dieses Kind, weil es trotzdem so läuft. Ich kann mein Begehren nicht durchsetzen. Es geht nicht, weil es auch andere Begehren gibt, die gegen mich kämpfen. Ein Kind schreit nach Anerkennung und Beachtung und bekommt es nicht. Das Kind beginnt dafür zu kämpfen. Es wird lauter, es wird zorniger, es macht Blödsinn, es stellt Dinge an, aber es erfüllt nicht das natürliche Begehren der Aufmerksamkeit und Anerkennung. Eine Frau sucht nach Anerkennung bei ihrem Mann, aber er ist nur egoistisch und schaut nur nach sich und beachtet seine Frau nicht. Dieses Verhalten beschreibt Jakobus hier. Du fängst an, dafür zu kämpfen, dass sich dein Begehren irgendwie erfüllen kann, und trotz deines Kampfes dafür passiert es einfach nicht. Also, was passiert danach? Du bittest nicht. Wir sinken immer weiter in dieser Spirale und Jakobus kommt immer mehr zu diesem Problem unserer eigenen Wünsche, unserer Nöte und von unserem Begehren. Du willst Dinge in deinem Leben haben, du kämpfst, du bekommst es nicht und jetzt beginnt es, du bittest nicht. Du bittest nicht dafür. Viele Wünsche in unserem Leben, viel Sehnsucht in unserem Leben bleibt unerfüllt, weil etwas Grundlegendes in unserem Leben nicht da ist. Wir beten nicht. Wir haben keine aktive, innige Beziehung zu unserem Herrn, mit dem wir über unsere Wünsche und über Verlangen nachdenken und darüber reden. Und all diese Dinge in unserem Herzen, die bleiben einfach da und wir lassen sie nicht in die Beziehung zu Jesus führen, da wo es eigentlich erst in die Tiefe gehen sollte. Die tiefsten Gedanken bleiben in unserem Herzen verborgen und wir bitten nicht. Das ist so eine wichtige Frage, die Frage, die eigentlich am ehesten ins Herz geht. Was wünsche ich mir im Innersten in meinem Herzen? Nach was verlangt mein Herz? Was wäre der größte Wunsch, den mir jemand erfüllen kann, wenn Gott zu dir sagen würde, du hast einen Wunsch frei? Was würdest du dir dann wünschen? Mit dieser Frage, was wünsche ich mir, wird eigentlich unser ganzes Herz offenbar und sichtbar. Und der Grund, warum wir so viele Konflikte in unserem Herzen und in unseren Beziehungen wiederfinden, ist, wir bitten Gott gar nicht darum. Wir machen das gar nicht zu Gottes Problem, sondern wir kämpfen selbst darum auf unsere Weise. Jakobus schreibt bereits vorher in Kapitel 1, Vers 5, wenn es aber jemand von euch an Weisheit mangelt, so erbitte er von Gott, denn Gott gibt jedem gerne und ohne Vorwurf. Gott kann Weisheit geben. Wir sollen ihn darum bitten und er gibt sie gerne. Kapitel 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von Gott selbst. Der Grund dafür, dass unsere Wünsche nicht mit Gottes Wünschen übereinstimmen, ist, weil uns seine Weisheit fehlt. Weil es uns fehlt, ihn um all diese Dinge zu bitten. Und im Klartext bedeutet es, wir stehen auch im Konflikt mit Gott, sobald wir angehende Konflikte mit Menschen haben. Und dann bitten wir Gott nicht um seine Gaben, weil wir auch nicht nach seiner Ehre trachten, sondern nach unserer eigenen Ehre. Also bitten wir nicht. Wir können auch sagen, wir leben in einer unvollständigen Beziehung zu Gott. Wenn also wir unser mangelndes Gebet untersuchen, wird uns immer mal klar, wie tief wir eigentlich schon in diese Spirale gesunken sind. Am Anfang ist es nur ein Wunsch, dann wird er uns verwehrt, dann fangen wir an zu kämpfen, wir bekommen es immer noch nicht und dann merken wir, wir beten gar nicht. Wir sind gar nicht mehr im Gebet. Gott ist gar nicht mehr eingeweiht in mein Herz. Ich mache die Dinge mit mir selbst aus, anstatt zu beten. Und dabei geht es doch um die Schaltzentrale, wo Gott wohnen sollte, nicht wahr? Wir haben so viel Konfliktpotenzial in uns, weil wir oft ohne Gott leben, weil wir oft Gott ausschließen an unserem Leben. Nicht nach ihm schauen, nicht danach schauen, was sein Wille eigentlich für uns sein sollte. Und oft spiegelt das nicht unser eigenes Herz wider, wie ehrlich wir vor Gott sind. In unserem Herzen finden wir dann unerfüllte Wünsche. Zum Schluss finden wir ein gebetsloses Herz und damit sind wir noch nicht mal ganz weit unten angelangt. Es geht noch tiefer. Punkt 4, du bittest übel. Jakobus sagt, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Dann gibt es natürlich diejenigen, die beten dann schon dafür, aber sie bitten übel, auf eine üble Weise. Menschen, die sagen, ich habe Gott darum gebeten, aber Gott hat nicht eingegriffen. Ich habe Gott all diese Dinge gesagt, Gott weiß, wie es mir geht, aber Gott tut nichts. Du sagst, ich bete jeden Tag um diese Sache, aber Gott hilft mir nicht. Ich habe Gott darum gebeten, dass er mir eine Frau schenken soll, aber er schenkt mir keine Frau. Ich habe ihn um einen besseren Beruf gebeten, aber er gibt mir keinen Beruf. Ich habe Gott darum gebeten, dass er mich durch diese Prüfungen durchführt, aber er hat mir nicht geholfen, ich bin gefallen. Und Gott äußert sich sehr klar in seinem Wort. In 1. Johannes 5, Vers 14 heißt es, das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Gott verspricht uns, dass er uns hört, dass uns er hört, wenn wir beten, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wir haben gesehen und erkannt, dass wir ganz oft nicht nach seinem Willen beten, sondern nach unserem Willen. Warum? Weil wir uns selbst gefallen wollen. Weil wir selbst im Zentrum unseres Herzens stehen wollen und unser eigener Wille vorsteht. Was Jakobus hier erklärt und uns deutlich macht, ist so einleuchtend, das menschliche Herz, da ist noch Welt drin, da steckt noch sündiges Begehren drin. Und oft glauben wir, es sei in den letzten Jahrzehnten erst so gekommen, dass die Menschen so konsumfreudig geworden sind und so egoistisch und plötzlich denkt jeder an sich selbst und jeder muss sich selber verwirklichen. Nein, das war schon immer das Problem. Jakobus zeigt uns hier, das war schon immer, das menschliche Herz hat sich nicht verändert. Wir waren schon immer Egoisten in uns. Früher waren wir vielleicht fleißiger, hatten mehr Verantwortung. Aber hier haben wir ein Anzeichen dafür, dass unsere Beziehung zu Jesus nicht im Gleichgewicht steht, weil ich rede nur dann mit Jesus, wenn ich was von ihm brauche. Wenn es etwas gibt, das er mir Gutes tun kann, dann will ich ihn konsumieren, dann will ich ihn in meinem Leben haben. Wenn es mir nicht gut geht, dann brauche ich nicht mit ihm zu reden. Brauche ich mich nicht beschäftigen mit ihm. Aber wenn es Wünsche zu erfüllen gibt, wenn es was gibt, womit ich selber nicht klarkomme, was ich selber nicht haben kann, dann melde ich mich bei ihm, dann erwarte ich, dass Jesus mich lieb hat und gut für mich sorgt. Aber das ist keine reine Beziehung zu ihm, denn sie ist auf mich ausgerichtet. In meinem Gebet, in meinem Leben ist etwas Übles. Da steckt Sündhaftigkeit drin. Ich tue etwas, das nach außen gut aussieht, ich bete, aber in meinem Herzen ist der falsche Antrieb. Ich bitte in übler Weise vor Gott. Das ist letztendlich ein gutes Schauspiel dafür, was sich oft in unseren Herzen befindet. Und wir lernen das von klein auf. Kinder entscheiden sich, ihren Eltern zu gehorchen. Nicht aus Liebe, sondern aus Angst und aus Selbstsucht. Nach dem Motto, ich werde belohnt, wenn ich gehorsam bin. Das ist ein guter Antrieb. Dann lassen mich meine Eltern nämlich in Ruhe. Wir sagen, ich liebe meine Frau nicht aus meinem Herzen, weil ich es muss, sondern weil ich dann meine Ruhe haben kann und meine Frau glücklich ist. Und wir sagen vielleicht, ich lese die Bibel nicht, weil ich Gott liebe und weil ich mich Gott hingeben will, sondern weil es einfach Gewohnheit ist und in der Gemeinde muss man das halt machen und ich will ein guter Christ sein und deswegen lese ich die Bibel jeden Tag. Das ist eine gute Disziplin, wie Zähne putzen. Wenn es einmal drin ist, dann mache ich es, aber mein Herz ist nicht dabei. Und ich bete zu Gott, aber ich bitte übel, ich bete halt zu Gott nur wegen meinen eigenen Wünschen. nicht um seine Verherrlichung in meinem Leben oder in der Gemeinde. Wir erwischen uns immer wieder dabei und natürlich würde keiner von euch jetzt so sagen, ja genau, das sage ich auch immer, das ist nichts, was wir sagen, das ist etwas, was wir denken, das ist etwas, das sich in unserem Herzen immer wieder abspielt. Aber warum sollte Gott ein egoistisches und selbstsüchtiges Gebet erhören, wenn es nicht um seine Ehre geht, wenn es nicht um seine Verherrlichung geht, wenn es nicht um Wachstum in meinem Geist geht? Und schließlich gelangen wir ganz unten in diese Spirale an. Deine Begierde beherrscht dich. Er sagt, um es in deinen Lüsten zu vergeuden. Das ist der Endpunkt dieses Gedankens. Du willst die Erfüllung deiner Wünsche, aber du willst sie nur für dich verbrauchen. Nicht etwa um Gott zu ehren oder ihn zu verherrlichen. Nein, ganz anders. Du willst gar nicht seinen Namen groß machen, sondern du willst, dass dir gedient wird. Und das sind schlechte Absichten. Was am Anfang nur ein Wunsch war, völlig in Ordnung vor Gott, nicht mal negativ, das wird zunächst ein Kampf für dich. Dieser Kampf überträgt sich dann auf dein geistliches Leben. Du bittest nicht oder du bittest übel, beginnst nicht bei Gott zu fragen und was sich letztendlich in deinem Herzen befindet, ist, du bist völlig beherrscht von deinen Begierden, von deinen Wünschen, von deinen Gedanken. Du lässt dich beherrschen davon. Du willst weltlich leben, weil dein Herz Weltlichkeit in sich trägt. Wir sollten uns davor hüten, zu meinen, irgendetwas Gutes wäre in uns. Irgendetwas wäre da, das Gott irgendwie gefallen hätte. Was Gott irgendwie gesehen hätte, wofür es sich gelohnt hätte, auf die Welt zu kommen, um es zu retten. Da gab es nichts. In keinem von uns. Alles, was für den Mensch zählt, ist er selbst. Und das merken wir alle immer wieder, nicht wahr? Wir haben Konflikte und wir können ohne Konflikte gar nicht leben. Und wenn dann die Versuchung da ist und die begehrlichen Wünsche in mir arbeiten und wir immer wieder an diesen neuen Punkt kommen, das zu erkennen, steht das im großen Konflikt zur Ehre Gottes. Also muss ich zu Recht die Frage stellen, wie kommen wir aus dieser Spirale raus? Wenn wir das in unserem Leben immer wieder beobachten, dass wir irgendwo in dieser Spirale sind, wie kommen wir da heraus? Deshalb war es wichtig, zuerst zu verstehen, was ist diese Spirale des menschlichen Herzens und warum rutschen wir da ganz oft hinein? Wie kann ich aus dieser Spirale heraus befreit werden? Nun schlagt einmal mit mir 2. Korinther 5 auf. Hier finden wir einen ganz arg wichtigen Aspekt des Evangeliums, den ich heute hervorheben will, denn das Evangelium und die Botschaft vom Kreuz hat verschiedene Aspekte und ein ganz arg wichtiger Aspekt, den finden wir in 2. Korinther 5, Vers 15. Hier finden wir nämlich einen Grund, warum Jesus gestorben ist. Und hier heißt es, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das heißt, ohne Jesus lebt jeder Mensch für sich selbst. Ohne Jesus lebt jeder Mensch für sich selbst, er kann gar nicht anders. Ohne die Wirksamkeit des Lebens Jesus in unserem eigenen Herzen können wir das nicht erreichen. Wir können nicht anders als für uns selbst leben. Wir haben unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Herausforderungen und Ziele, denen wir uns stellen müssen und die wir in unserem Leben verfolgen. Da ist kein Platz für jemand anderes. Warum sollte ich auch für irgendetwas anderes als für mich selbst leben? Warum sollte ich für etwas leben, das mir nicht wichtig ist, das ich mir nicht wünsche, das sich nicht innerhalb von meinen Zielen befindet? Und Jesus kam auf diese Welt genau deswegen. Er kam nicht zu Menschen, die auf ihn gewartet haben. Er kam nicht zu Menschen, die auf einen Erlöser gehofft haben. Er kam zu den Menschen, die ihn abgelehnt haben. Er kam zu den Menschen, die nicht an ihn geglaubt haben. Nicht mal seine Familie hat an ihn geglaubt. Er kam zu Menschen, die nichts von ihm wissen wollten. Die ihn weghaben wollten. Er kam zu einer Welt voller Egoisten und jeder Mensch ist gleich, damit der Mensch nicht mehr für sich selber leben muss. Sondern für wen soll der Mensch leben? Für den, der sich für ihn geopfert hat. Für den, der für ihn am Kreuz gestorben ist. Und für den, der vom Tod wieder auferweckt worden ist. Das heißt, wenn wir an das Evangelium glauben, wenn wir glauben an Jesus Christus und an seine Botschaft, die er für uns bewirkt hat, dann glauben wir daran, dass es für uns ein viel höheres Ziel gibt, als nur für uns selbst zu leben. Aber ohne Jesus lebt jeder nur für sich selbst. Aber durch Jesus können wir ein viel höheres Ziel haben. Eine Richtungsänderung bewirkt dadurch für uns. Es wird möglich, nur möglich dadurch, dass wir für ein höheres Ziel leben. Dass wir für die Ehre Gottes leben, für den Himmel, für die Verherrlichung von Jesus in uns. Und dafür musste Jesus sterben. Es gab keinen anderen Weg. Es war der einzige Weg. Jesus kam auf die Welt, damit wir nicht mehr in unserer Selbstdarstellung leben, sondern damit wir eine neue Lebensrichtung erwarten. Dass wir einen Blick auf Christus haben können, dass wir ihm entgegengehen können. Deswegen kam er auf die Welt. Deswegen hat er sich hingegeben. Schaut mal, wie es in Titus Kapitel 2 heißt. Hier wird uns was Wichtiges eröffnet. In Titus 2. Hier wird das über die Gnade Gottes gesagt, ab Vers 11. Ich lese mal zwei Verse vor. Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen und sie ist heilbringend für alle Menschen. Und sie unterweist uns, damit wir, und jetzt pass auf, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in diesem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung und Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Also wie kommen wir dort hinaus, nachdem wir erstens wissen, Jesus hat sich dafür für uns hingegeben, damit wir überhaupt aus unserem selbst darstellenden Leben herauskommen, müssen wir auf diese Gnade vertrauen. Müssen wir mitten in unseren Wünschen auf diese Gnade vertrauen. Es ist Gnade. Gott, das ist erstmal der erste Punkt. Es ist Gnade, wenn wir überhaupt erkennen dürfen, wie unser eigenes Herz funktioniert. Und wir erkennen unsere Begehren darin, werden immer wieder neu ermutigt, auf diese Gnade zu blicken. Denn hier wird es sichtbar. Die Gnade ist erschienen, sie ist heilbringend. Wofür? Sie erzieht uns. Nicht nur, hier geht es nicht in erster Linie um die Errettung, sondern um die verändernde Gnade. Wir können sie auch die unbequeme Gnade Gottes nennen. Die Gnade ist nicht nur einmal da, damit wir gerettet werden können und irgendwann im Himmel sind, sondern die Gnade ist vor allem auch dazu da, um jetzt in unserem Leben uns zu verändern. Es ist eine verändernde Gnade, es ist eine unbequeme Gnade, weil sie mich herausfordert. Die Schlachter sagt, es ist eine in Zucht nehmende Gnade. Und diese Gnade, sie nimmt uns in Zucht, sie erzieht uns, sie verändert uns. Wozu? Damit wir die Gottlosigkeit, die in uns ist, damit wir weltliche Begierden, die in uns sind, damit wir diese Dinge verleugnen können. Um was zu tun? Um besonnen zu leben. Um gerecht vor Gott zu leben, um für ihn zu leben. Deshalb müssen wir auf diese Gnade vertrauen. Müssen wir diese Gnade Gottes in unserem Leben sehen und müssen auf diese Gnade blicken. Nur so kommen wir raus aus dieser Spirale. Also diese Gnade erzieht uns und nur durch diese Gnade bekommen wir die Kraft, diese Dinge in unserem Leben zu verleugnen, die weltlichen Begierden, die in uns sind, die wir jetzt so eindrücklich gesehen haben, damit wir gottesfürchtig und gerecht leben können. Und was sagt Paulus, wie wir das tun? Das ein Wort, das ist so herrlich, indem wir Jesus erwarten, indem wir auf Jesus schauen. Wisst ihr, die größte Veränderung, das ist wieder Psychologie, die sich in die Gemeinde einschleicht, ist, ich muss besser werden, ich muss das umsetzen, ich muss das tun. Nein, wie werden wir am allermeisten verändert? Dem die Gnade uns unsere Sünde zeigt, wir uns von unserer Sünde trennen wollen, um was zu tun? Auf Jesus zu schauen. Indem wir ihn erwarten. Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit von diesem Retter. Indem wir auf Jesus schauen, werden wir am allermeisten verändert. Wenn wir uns mit seinem Willen beschäftigen, mit seiner Ehre, wenn wir davon begeistert sind, dann können wir immer mehr dahin geführt werden, uns selbst zu verleugnen, unseren Willen zu kreuzigen, uns selbst hinten anzustellen. Wir werden also allein durch die Gnade Gottes verändert, wenn wir auf Christus sehen. Und wenn wir diese deutlichen Auswirkungen in unsere Sehnsüchte kennen. Jesus hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ohne Selbstverleugnung können wir Jesus nicht nachfolgen. Wenn wir selbst unsere Begierden vor uns haben, können wir ihm nicht nachfolgen. Sie werden uns immer an einer Nachfolge hindern. Denn entweder wird Jesus der Herr sein, dem wir folgen, oder unsere Begierden werden uns so sehr beherrschen, dass sie vorherrschend sind. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir bereit sind, uns selbst zu verleugnen, dann gibt es nur noch die Botschaft vom Kreuz. Dann gibt es nichts anderes mehr für uns. Es gibt nichts anderes mehr für uns, das wir tragen können, außer diese Botschaft in unserem Herzen. Dann gibt es nur noch den Willen Gottes für uns, weil der eigene Wille ist gestorben, den gibt es nicht mehr. Der Wille Gottes lebt jetzt in mir. Und all die Begierden, die dann in unserem Leben auftauchen werden, die können wir unter die Herrschaft Christi stellen, weil wir alle Zeit auf ihn blicken. Und weiter sagt Jesus nach dieser Aussage, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer so sehr an seinen eigenen Wünschen und Begierden festhält, an sich selber festhält, der wird verlieren. Das, was für uns so wichtig zu sein scheint, das ist das, was uns nachher unser Leben kosten wird. Aber was ist der Gegensatz? Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Oft meinen wir, dass wir unser Leben retten, indem wir unsere Wünsche erfüllen müssen, indem wir unser Begehren in uns völlig im Alltag erfüllen müssen, weil dann wird es uns gut gehen. Aber das liegt an der Fehleinschätzung, dass wir meinen, was gut für uns wäre, zu wissen. Aber das ist unsere Lebensart, so verlieren wir unser Leben. Aber wenn wir unser Leben an Jesus verlieren, wenn wir unser Leben an Jesus verlieren, uns völlig an ihn hingeben, auf ihn sehen, auf ihn blicken, an ihn glauben, dann werden wir unser Leben gewinnen, dann erben wir das wahre Leben. Und das Resultat ist was? 2. Korinther 5, Vers 15. Dann lebe ich nicht mehr für mich selbst, sondern dann lebe ich für den, der sich für mich hingegeben hat. Der Titel der Predigt, der heißt, ich glaube, ich habe das vorher gar nicht gesagt, der heißt, begehrst du noch oder hast du schon? Was die Predigt eigentlich ganz gut zusammenfasst, aber zum Schluss will ich genau das nochmal auf den Punkt bringen, was wir mit nach Hause nehmen müssen. Der Mensch wird immer Begehren in sich haben. Und wenn du nach deinem eigenen Begehren trachtest, wirst du immer begehren. Es wird nie genug für dich sein, es wird nie gestillt werden können. Du bist unersättlich in deinen Wünschen. Und du wirst immer Dinge haben, die du nicht bekommen kannst. Du wirst dich immer nach Dingen sehnen, die du nicht bekommen kannst. Es ist eine Abwärtsspirale, aus der wir nicht mehr rauskommen. Wenn wir aber Jesus begehren, wenn unsere Sehnsucht auf ihn gerichtet ist, dann werden wir ihn im Überfluss haben, weil er sich uns ganz geschenkt hat. Wird Gott uns etwas vorenthalten, wenn er uns schon seinen Sohn geopfert hat? Nein, er wird uns beschenken und mit ihm noch alles Weitere. Die Lösung ist dann nicht, dass du auf einmal einen Partner hast, der du noch Single bist. Nein, vielleicht wirst du nie einen Partner haben. Aber Jesus wird dir Erfüllung geben. Jesus wird diese Lücken für dich füllen. Das heißt nicht, dass es immer einfach sein wird. Dann kannst du in einer Krankheit leben und du kannst Gott in deiner Krankheit loben. Warum? Weil er dich erfüllt. Weil er deine Erfüllung ist und nicht mehr die Gesundheit. Dann kannst du in Armut leben. Warum? Weil du reich bist in Jesus Christus. Dann kannst du dich deinen Eltern unterordnen, auch wenn es dir schwerfällt. Dann kannst du deine Frau lieben, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Dann kannst du deine Kinder auch erziehen, auch wenn sie dir den letzten Nerv rauben. Warum? Du lebst nicht mehr für dich, sondern du lebst für jemand anderes. Du lebst für den, an den du dein Leben verloren hast. Du lebst für den, der sich für dich hingegeben hat. Das heißt, wenn wir in diesen Gedanken bleiben und sagen, wie kann ich aus dieser Spirale befreit werden, die mich so sehr beschäftigt? Das ist die Antwort, alleine durch Jesus Christus und seine Gnade, die er anbietet. Mit diesem Vers möchte ich auch nochmal schließen. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auch verstanden ist. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen beim Nachdenken und würde auch vorschlagen, mir wurde so gesagt, dass wir gemeinsam beten können, dass wir auch noch eine Gebetsgemeinschaft machen, und ich würde dann abschließen.